Anfang waren Himmel und Erde, den ganzen Rest haben wir gemacht. Also ich finde es eigentlich ganz amüsant. Okay, also ein bisschen sehr steil, was sie da von sich behaupten vom Handwerk, aber ich finde es eigentlich ganz amüsant. Gut, richtig zitiert würde es ja eigentlich heißen, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und dann den ganzen Rest haben wir gemacht, aber okay. Lassen wir mal stecken. Und ich habe gedacht, also zum Glück ist Gott kein Handwerker, weil ansonsten würden wir immer noch auf die Schöpfung warten. Oh, Handwerkerwitze. Oder wenn Gott Handwerker wäre, ne, dann hätte er am siebten Tag, hätte er Adam zugezwinkert und hat gesagt, brauchst du eine Rechnung? Oh, darf er das? Und am achten Tag hätte er die Anfahrtspauschale geschaffen? Nein. Wie gesagt, ich finde es ganz nett, aber gehen wir doch mal wirklich an den Anfang, so das, was die Bibel uns erzählt. An den Anfang, an den Garten, den einige von euch kennen mögen, von dem sie schon was gehört haben. An den Anfang der Bibel, wo von dem Ursprung berichtet wird, wie es mit der Menschheitsgeschichte eigentlich losgeht. Da ist von einem kreativen Gott die Rede, der voller Tatendrang ist. Ja, der einfallsreich ist, der erfinderisch ist, der auch noch künstlerisch begabt ist. Der lässt ein Universum entstehen mit einem Planeten, der so aufgebaut ist, dass er in einer perfekten Entfernung zur Sonne steht. Ja, also ich habe mir so ein bisschen schlau gelesen, die Erde in der Konstellation zur Sonne und zum Mond und was da alles zustande kommen muss, damit überhaupt Leben möglich ist. Und mir zu überlegen, okay, Gott hat sich das alles ausgedacht, das hat mich ziemlich begeistert. Also in der perfekten Entfernung steht unsere Erde, dann dreht die sich auch noch so um die eigene Achse, dass wir nicht auf der einen Seite nur Wüste haben und auf der anderen Seite irgendwie Eishausen, sondern wir haben Tag und Nacht, wir haben ein vernünftiges Wetter, zumindest in den meisten Teilen der Welt. Hier könnte es ein bisschen weniger regnen, aber gut. Gott hat sich diese Erde so ausgedacht als einen Planeten und auf diesem Planeten setzt er noch einen besonderen Garten. Er schafft noch Tiere, schafft eine schöne Umwelt, lässt ein paar Pflanzen und Orchideen und ich habe keine Ahnung, wie diese Teile hier heißen. Hier sind keine Orchideen dabei. Aber Gott schafft diesen Garten, schafft die Tiere drumherum und letztlich schafft er den Menschen, so heißt es in der Bibel. Ja, er nimmt Erde, formt daraus einen Menschen und atmet ihm oder haucht ihm Leben ein. Leben entsteht, auf einmal wird ein Körper lebendig. Der Mensch ist da. Ich habe euch mal ein recht beliebiges Bild mitgebracht. Also ich kenne mich nicht nur mit Pflanzen nicht aus, sondern auch in der Kunst. Meine Frau wird sagen, ich bin ein Kunstbanause. Aber dieses Bild kenne ich und ich war sogar schon in einer Ausstellung von diesem Herrn Munk. Das ist der Schrei, aber es ist eigentlich ein recht beliebiges Bild. Ich hätte auch ein anderes Bild nehmen können, ich hätte auch andere Gegenstände nehmen können. Ich möchte euch nur eine Frage dazu stellen. Warum gibt es dieses Bild? Warum hat der Künstler dieses Bild gemalt? Weil er Langeweile hatte. Vielleicht, ich glaube er nicht. Im Kunstunterricht gab es immer gefühlt irgendwie nur so zwei Aufgaben. Entweder mal das Bild ab oder ergänze es an den Rändern oder interpretiere das Bild. Was wollte der Künstler damit ausdrücken? Was wollte der Künstler sagen? Bei Munk hat es, glaube ich, irgendwas mit seiner Familie zu tun oder Einsamkeit, wie auch immer. Da gibt es übrigens 4 Bilder von, das ist nicht das einzige, sondern er hat das 4-mal gemalt. Aber so wie bei diesem Bild ist es bei jedem anderen Objekt auch, es gibt einen Zweck, einen Grund, eine Absicht dahinter, warum jemand etwas schafft, warum jemand dieses Bild malt, warum jemand vielleicht so eine Gitarre gebaut hat. Es erfüllt einen Zweck. Du kannst dich umgucken, der Stuhl, auf dem du sitzt, erfüllt einen Zweck, nämlich dass du darauf sitzen kannst und nicht auf dem Boden sitzen musst. Jedes Ding, jedes Objekt, was du sehen kannst, erfüllt einen Zweck. Es gibt eine Grundabsicht dahinter von demjenigen, der es geschaffen hat. Warum erschafft Gott einen einzigartigen Planeten und kreiert den Menschen? Was ist sein Grund dahinter gewesen? Hatte Gott irgendwie Langeweile oder Lust, sich mal wieder zu betätigen? Warum gibt es dich? Warum gibt es mich? Was ist der Grund dahinter? Was war die Absicht? In 1. Mose 1 können wir dazu was lesen. Da heißt es in Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Gott handelt mit Vorsatz, mit einer Absicht. Er macht den Menschen und baut für ihn einen perfekten Lebensraum. Also wenn ich umgucke, dieser Raum ist, also nicht dieser Raum, sondern unser Lebensraum ist perfekt. Ja, du brauchst keine Maske, mit der du rumläufst, sondern das ist alles perfekt, absolut auf uns abgestimmt, um hier leben zu können. Und als ich da so drüber nachgedacht, habe ich gedacht, okay, Gott schafft diese Erde in der Konstellation, da steht ja irgendwie nur, und er machte Tag und Nacht. Also ich meine, wenn du das physikalisch anguckst, dann gehörte da ein bisschen mehr zu. Dann ist auch vielleicht verständlich, warum er einen ganzen Tag brauchte. Aber Gott schafft diesen Planeten, setzt dort Menschen drauf mit einem Vorsatz. Und es ist fast so ein bisschen, als hätte Gott in dem Moment, als ich gedacht, ich schaffe Menschen, hat er so ein bisschen Nestbautrieb. Ja? Also wenn man ein Baby erwartet, dann fangen Frauen mindestens 7 Monate vor Geburtstermin an. Sie hübschen ihr Zuhause auf, sie holen das Bettchen raus, wenn schon ein Kind da war, oder kaufen neues. Es wird noch ein Kinderwagen gekauft und es wird alles perfekt gemacht. Es wird nochmal alles gewischt, es wird nochmal jede Tupperdose ausgeschlabbert oder was auch immer. Und es wird perfekt gemacht, weil man möchte, dass das, wenn dieses Neugeborene ankommt, dass es perfekt ist. Dass der Ort, wo das Kind hinkommt, dass es sich zu Hause fühlen kann, dass es gut aufgehoben ist. Und ich glaube, so ein bisschen so war es bei Gott. Ich schaffe einen Ort, der perfekt ist, wo meine Menschen, die ich schaffe, leben können. Ich habe auch gedacht, ohne einen Schöpfer wäre ich letztlich nur ein Zufallsprodukt. So eine Ansammlung von Zellen. Ja, sonst wäre ich ja nichts mehr. Ohne Bestimmung. Aber mit einem Schöpfer, der einen Zweck, eine Absicht dahinter hat, mich zu schaffen, dann bin ich auf einmal Ausdruck seines Wesens. Ich bin nicht irgendetwas, sondern ich bin Ausdruck seiner selbst. Ich bin absichtsvoll erschaffen. Und das hat auch etwas mit meinem Wert zu tun, den ich auf einmal bekomme. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Nochmal die Frage, was war Gottes Grund, die Menschen zu erschaffen? Ich meine, er hätte auch einfach irgendwelche Puppen oder Marionetten herstellen können oder hätte es irgendwie bei den Tieren belassen. Ja, sind hier nett anzuschauen, so ein Elefant mit Rüssel, auch ganz lustig. Der ab und zu umhergestreift, hätte sich die Tiere angeguckt. Aber nein, Gott schafft den Menschen. Was war denn sein Grund dafür? In 1. Mose 3, Vers 8 und 9 heißt es, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, also die Menschen, im Garten umhergehen. Gott, der Herr, rief nach Adam. Gut, diese Verse sind jetzt, danach passiert der Sündenfall, die die Verse kennen. Aber das, was da drin steckt, hat ganz viel damit zu tun, hinter Gottes Absicht und Zweck, warum er den Menschen gemacht hat. Gott hat gesagt, ich mache mir ein Gegenüber, jemand, der mir ähnlich ist. Und ich bin mit ihm unterwegs, ich lebe mit ihm in Gemeinschaft. Das ist Gottes Grundabsicht. Und wenn es dort heißt, Gott spaziert abends durch den Garten, ja, der war bestimmt größer als dieser, dann ist er abends durch den Garten spaziert und hat Adam und Eva besucht und hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Er hat mit ihnen gesprochen. Das war Gottes Grundabsicht. Ich möchte mir ein Gegenüber schaffen, an den ich meine Liebe verschenken kann, mit dem ich in Gemeinschaft leben kann. Das ist Gottes Zweck gewesen. Warum hat er Menschen geschaffen? Gott wollte keine Marionetten, sondern ein Gegenüber mit freiem Willen. Ja, sonst hätte er irgendwie welche Puppen geschaffen. Aber er hat gesagt, ich schaffe Menschen, die mir ähnlich sind, die einen freien Willen haben. Und letztlich war das der Punkt, wo Gott selber die Konsequenzen für getragen hat. Denn wenn du jemanden freien Willen gibst oder ihm das zusprichst, dann kann er sich auch entscheiden, nicht in der Beziehung mit dir zu leben. Dann kann er sich auch entscheiden, dir den Rücken zuzuwenden, sich von dir abzukehren, zu sagen, dir will ich gar nicht vertrauen, mit dir will ich gar nicht unterwegs sein. Und in der Bibel lesen wir weiter davon, dass genau das geschieht. Adam und Eva entscheiden sich zu sagen, Gott, wir vertrauen dir nicht mehr, wir vertrauen auf etwas anderes, wir gehen selber in diesen Käfig hinein. Wir vertrauen dir nicht, dass du es gut mit uns meinst, wir kehren dir den Rücken zu. Und damit kommt etwas in die Welt, was vorher nicht da war. In der Bibel heißt es immer Sünde. Ist ja so ein Begriff, den man ja selten noch benutzt. Ja, irgendwie die 7 Todsünden von Schöller noch, die kannst du dann essen. Oder die Verkehrssünderdatei, da kommt das Wörtchen Sünde noch vor. Irgend so ein gefühlt alter Begriff. Aber genau das kommt in dem Moment in die Welt. In etwas Heiles kommt auf einmal etwas hinein, wo Menschen sagen, Gott, wir vertrauen dir nicht mehr, der es eigentlich gut mit uns meint. Wir kehren dir den Rücken zu und wir lehnen uns gegen dich auf. Und ob man diesen Begriff von Sünde jetzt nun benutzt oder nicht, ich glaube, das, was außer Frage steht, ist, dass es so etwas wie Sünde in der Welt gibt. Also ob du nun Christ bist oder kein Christ bist, wirst du mir vermutlich zustimmen, dass es so etwas gibt wie schlechtes Verhalten. Ich glaube, ich sage mal 3 Punkte. In deinem Haus gibt es eine Tür, richtig? Das ist gut für die eine Privatsphäre. Aber warum muss man die abschließen können? Man kauft nicht nur die Zugfahrt, man bezahlt nicht nur den Fahrpreis, sondern man bekommt auch ein Ticket, was man kontrollieren kann. Nicht einfach so. Wir stellen nicht nur Schilder mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf, sondern es gibt auch noch kleine Kästen, mit denen man nette Fotos macht. Also scheinbar ist es doch so, dass wir Menschen einander nicht in Gänze vertrauen können. Da ist etwas, was im Menschen drin ist, was ihn dazu verleitet, Schlechtes zu tun. Versprechen genügen nicht, wir brauchen Verträge. Ja, also niemand kauft noch ein Haus auf ein Versprechen. Geht auch gar nicht. Gibt's Gesetze für. Funktioniert nicht. Und vieles, was in einer zivilisierten Gesellschaft, was wir da als selbstverständlich voraussetzen, basiert eigentlich auf der Denkvoraussetzung, dass Menschen Sünder sind. Nahezu jede Gesetzgebung ist entstanden, weil man uns Menschen nicht trauen kann. Sünde ist keine Erfindung der Kirche. Ja, wir denken uns mal was aus, damit wir irgendwie einen Job haben, als Pfarrer oder als Pastoren. Sondern Sünde ist etwas, wo wir alltäglich mit umgehen, was uns alltäglich umgibt in unserer Welt. Wir leben damit, mit Gesetzesübertretungen, damit, dass man Menschen verletzt. Das ist da, das wird wohl kaum einer leugnen. Und wenn man das Wort Sünde nicht benutzen will, dann nehmen wir doch das Wörtchen Schuld, das ist viel gebräuchlicher. Es gibt Schuld, wir häufen Schuld an. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wer ist denn noch nicht schuldig geworden? An irgendjemanden, für irgendetwas? In 1. Johannes 1 heißt es in der Bibel, wenn wir sagen, wir Menschen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Hey, wer möchte schon hören, dass er Sünder ist? Ja gut, also Verkehrssünder ist noch in Ordnung, da kann man dann drüber lachen, aber das hält man noch aus. Aber was habe ich denn in meinem Leben schon Großartiges verbrochen? Was habe ich denn schon Großartiges gemacht? Aber in der Bibel hat Sünde so 2 Bedeutungsgruppen oder Bedeutungsvarianten. Zum einen geht es darum, um eine Zielverfehlung. Da geht es um Charakterschwächen. Also da reiche ich an einen Maßstab nicht heran, den kann ich nicht erfüllen. Man bleibt hinter dem Eigentlichen zurück. Und zum anderen, das, was wir viel häufiger vor Augen haben, ist Sünde oder Schuld, das, was man aussieht, eine aktive Handlung. Etwas, was ich falsch mache. Ich fahre zu schnell. Ja, ich hau dir auf die Nase. Ich rede schlecht über dich. All diese Dinge, ein Verstoß gegen Gerechtigkeit, und das könnte man ja jetzt bis ins Unermessliche steigern. Verstoß gegen Gerechtigkeit. Jeder von uns wird da irgendwas vor Augen haben. Und wenn man diese Bedeutung heranzieht, müssen wir uns eigentlich eingestehen, wenn wir mal ehrlich sind, ja, ich bin nicht perfekt, ich bin ein Sünder. So hart wie das klingen mag, so unangenehm wie das klingen mag, aber ja, ich bin ein Sünder. Und wenn die Bibel das so sagt, dann geht es nicht darum, dass wir auf einmal ein schlechtes Gefühl haben sollen. Dann geht es nicht darum, dass wir uns selbst geißeln sollen und sagen, ich bin so abartig, ich bin so nichts wert. Sondern wenn die Bibel uns das so vor Augen zeigt, dann geht es darum, dass wir diese Erkenntnis haben. Ich bin ein Sünder. Ich stecke in dieser Tatsache fest. Und wenn man dann diese Gedanken weiterführt, dann kommt auch drauf, Sünde hat immer Konsequenzen. Mein Handeln hat Konsequenzen, also auch mein schlechtes Handeln oder da, wo ich an einen Maßstab nicht heranreiche. Das erste habe ich gerade schon mit einfließen lassen, diese Entfremdung von Gott. Sünde trennt von Gott, weil Sünde immer gegensätzlich zu Gottes Interessen ist. Gottes Absicht mit uns, habe ich vorhin gesagt, ist, dass wir ihn kennen, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben. Deswegen hat er uns geschaffen. Wir sind dazu bestimmt, Gott zu begegnen. Aber Gott ist ein gerechter und ein heiliger Gott. Und dort, wo Gott ist, hat Sünde, hat Ungerechtigkeit keinen Platz. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also in der Gegenwart Gottes zu leben, ist nicht möglich, wenn ich sündige, wenn ich ein Sünder bin. Das war auch der Grund, warum die ersten Menschen diesen Garten verlassen mussten, warum Gott gesagt hat, ihr müsst hinausgehen. Die Gemeinschaft mit mir geht nicht mehr. Und letztlich bedeutet das auch, die Ewigkeit nicht mit Gott zu verbringen. Und damit kommt man zu so einem anderen schönen oder auch nicht schönen christlichen Begriff. Ja, einmal Sünde und das, was ja auch häufig bei Kirche angedockt ist, die Drohung mit der Hölle. Hölle, so ein Bild, was man vielleicht vor Augen hat, da steht der Teufel mit seinem Dreizack, ja, und grillt die Menschen über Schwefel und Feuer. Dieses Bild wird manchmal gemalt, aber ich glaube, Hölle ist einfach der Ort, wo Gott und damit all seine Eigenschaften nicht gegenwärtig sind. Manchmal können Lebenssituationen so zur Hölle auf Erden werden. Der eine oder andere mag das durchgemacht haben, wo Familienkonflikte sind, die so zermürbend, so kaputtmachend sind, wo du sagst, das ist die Hölle auf Erden für mich. Kriegsgebiete, die die Hölle auf Erden sind. Und doch erlebst du in all diesen Dingen immer noch Gutes. Du erlebst immer noch, wo Menschen Gutes tun, wo Menschen Liebe weitergeben, wo Liebe ist, wo Verständnis, wo Mitgefühl ist, trotz all des Schlechten drumherum. Und warum? Weil Gott über dieser Erde immer noch, auf dieser Erde immer noch gegenwärtig ist. Das heißt, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, das, was wir hier erleben, egal wie schlimm es ist, ist es noch nicht der Ort, wo Gott nicht gegenwärtig ist. Wie muss der Ort sein, wo Gott nicht ist? Ich glaube, eines der größten Hinweise darauf, oder ein Hinweis darauf, dass es Wasser gibt, ist, dass du ein Durstempfinden hast. Ja, brauchst du noch nicht mal sehen, ich habe gerade Durst. Das ist ein Hinweis darauf, dass es irgendwo etwas zu trinken geben muss. Und ich glaube, die Sehnsucht nach etwas Göttlichem in einem ist ein Hinweis darauf, dass auch etwas Göttliches ein Gott letztlich geben muss. Augustinus, einer der ersten Kirchenlehrer, hat einmal gesagt, du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Erst wenn wir Gott gefunden haben, kommt unser Herz zur Ruhe. Die anderen Konsequenzen von Sünde, das, was Sünde mit sich bringt, neben der Trennung von Gott, ist, dass Beziehungen zu Mitmenschen zerstört werden. So wie wir leben, wir schaden uns gegenseitig. Egal wie gut die Beziehung zu deinem Partner sein mag oder egal wie gut deine Beziehung zu deinen Kindern sein mag, es ist immer etwas da drin, was Beziehung auch zerstört. Da kommst du gar nicht drum herum. Und letztlich ist Sünde auch etwas, was uns Menschen selber kaputt macht. Denken wir nur an Abhängigkeiten, da wo Menschen gebunden sind an Dinge, destruktive Verhaltensweisen. Das heißt, wir haben ein Problem und egal wie oft Gott auch sagt, hey, du sollst es nicht tun, weil es nicht gut für dich ist, wir tun es trotzdem bis zum Ende unserer Tage. Und wir haben zum einen das Problem, dass wir nicht mehr in dieser Beziehung mit Gott leben können, für die wir eigentlich geschaffen sind, wo ein Stück Unerfülltes bei uns ist, wo eine Sehnsucht ist. Und auf der anderen Seite laden wir immer wieder Schuld auf uns, wo wir anderen Menschen gegenüber schuldig werden. Und wir kennen das aus dem ganz normalen Leben. Schulden sind etwas, was bezahlt werden muss. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Das tickt in jedem von uns. Wenn du Unrecht siehst, jemand wird ermordet, da wird man sofort sagen, der muss vor Gericht, der muss seine Schuld bezahlen. Schlechtes muss wieder aufgewogen werden. Gott gibt sich nicht damit ab, dass die Beziehung zu ihm zerstört ist. Er gibt sich nicht damit ab, dass die Geschöpfe, die er kreiert hat, sich gegenseitig zerstören. sondern er greift ein und schafft die Möglichkeit, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Das ist das, was wir Christen an Karfreitag letztlich feiern. Da stirbt der Sohn Gottes an meiner Stelle. Er bezahlt für das, was ich hätte bezahlen müssen. Und er war bereit, alles zu ertragen. Im Englischen heißt Karfreitag Good Friday. Und ich habe letztens so eine Zeichnung gesehen, die habe ich euch einfach mal mitgebracht, die das alles wunderbar zusammenfasst eigentlich. Da heißt es, I hate the term Good Friday. Also, ich hasse diesen Ausdruck, guter Freitag. Warum? My Lord was hanged on a tree that day. If you were going to be hanged on that day and he volunteered to take your place, how would you feel? Mein Herr wurde an diesem Tag ans Kreuz gehängt oder ans Holz gehängt. Deswegen mag ich diesen Ausdruck nicht. Ja, aber wie würdest du dich fühlen, wenn du an diesem Tag gehängt worden wärst und er hätte an deiner Stadt gesagt, ich vertrete dich. Ich trete für dich ein, ich mache das für dich. Ja, wie würdest du dich fühlen? Ja, gut. Das ist eigentlich das, was Karfreitag ist. Da ist jemand, der sagt, ich trete für dich ein, ich bezahle für dich. Das, was da die Konsequenz für dich gewesen wäre, an deiner Stadt. In 1. Timotheus heißt es, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Gottes Anliegen ist es, dass die Beziehung zwischen ihm und dem Menschen wieder möglich ist. Sein Grundanliegen, seine Grundabsicht, ich schaffe einen Ort, wo ich mit Menschen in Beziehung leben kann, wo ich ihm begegnen kann. Und das wird möglich durch Karfreitag. Da wird die Schuld bezahlt und Beziehung zu Gott ist auf einmal wieder machbar. Durch das, was Jesus getan hat, sind wir freigekauft. Wie diese Spatzen in dem Käfig, die auf einmal ihre Freiheit wieder haben. In 2. Korinther heißt es, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückholt. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Gott ermöglicht dadurch ein Zurückholen. Gott bietet Versöhnung an. Gott hat durch den Tod, durch den Kreuzestod von Jesus die Möglichkeit geschaffen, zu ihm zurückzukommen, versöhnt mit ihm zu leben. Und die Frage ist, hast du dieses Angebot für dich schon angenommen? Hast du gesagt, ich will meinen Weg zurück zu Gott finden? Ich will zu ihm zurückfinden, der, der mich geschaffen hat, der diese Grundintention hat. Ich will Beziehung leben mit meinem Gegenüber, mit meinem Geschöpf. Und das mag so einfach klingen, aber das Entscheidende ist, ob man bereit ist, das, was Jesus getan hat, auch für sich selber anzunehmen. Wir haben heute aber nicht Karfreitag, sondern wir haben heute Ostern. An Karfreitag, Jesus ist gestorben und an Ostern, ja, es ist nicht der Jahrestag irgendwie für den Hasenzüchterverein und auch nicht für die Karottenindustrie, sondern es ist die Auferstehung des gekreuzigten Gottessohnes. Das ist das, was wir heute feiern. Und heute habe ich wieder viele Bibelverse. Ne? In 1. Korinther 15, finde ich, steht was Herausforderndes, was Paulus dort sagt. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Das heißt, da wird auf einmal Karfreitag und Ostern, also die Kreuzestat und die Auferstehung, sind wie zwei Beine, auf einem kannst du nicht stehen. Das gehört zusammen, das kannst du nicht voneinander trennen. Und Paulus sagt, hey, wenn die Auferstehung nicht passiert ist, dann kannst du alles andere beiseite lassen, weil dann war das für die Katz. Ohne Auferstehung fehlt etwas, aber mit der Auferstehung ist der Tod besiegt. Und vielleicht ist das ein Punkt für dich, die Auferstehung, selbst als Christ, wo du sagst, ich habe da ganz schön dran zu knacken. Ob ich das wirklich so glauben kann? Klingt schon ein bisschen spooky, da ist jemand tot und wird wieder lebendig. Das erleben wir jetzt nicht tagtäglich. Man kann sich vielleicht noch vorstellen, okay, da wird eine Person gekreuzigt und der historische Jesus ist ja auch belegt, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber die Auferstehung ernsthaft, ist es wirklich glaubwürdig oder doch irgendwie frommer Aberglaube? Und ich hatte das irgendwie so auf dem Herzen, ein paar Punkte mitzugeben, zu sagen, wir haben so einen Grund, ganz sachlich betrachtet, an die Auferstehung zu glauben. die ich ein bisschen mit euch teilen möchte. Es gibt ja alte Schriften, also Geschichtsschreibungen, und hier habe ich mal so eine Tabelle für euch, und ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber ich erkläre es ja auch kurz. Und zwar geht es da um alte historische Schriften. Wann wurden die ersten verfasst? Ja, wann wurde das erste Mal aufgeschrieben? Und dann, das haben wir hier, also Abfassungszeit. Und dann die erste Handschrift, die man tatsächlich gefunden hat von dem. Ja, also Dinge wurden ja immer wieder abgeschrieben. Heutzutage hat man Kopierer, das geht einfacher. Dann hat man hier die Zeitspanne in Jahren. Wie viel liegt dazwischen? Zwischen der ersten Abfassung, wo man von ausgeht, und die erste Handschrift, die man gefunden hat. Und ganz rechts findet man noch die Anzahl der Handschriften. Wie viele von diesen Dokumenten hat man denn gefunden? Und nehmen wir nur mal, was weiß ich, Cäsar und der Gallische Krieg, die Schrift, die man dort gefunden hat. Man geht davon aus, die erste Schrift kommt aus dem Jahr 58 bis 50 vor Christus. Das, was man gefunden hat, 900 nach Christus, liegen dazwischen fast 1000 Jahre. Und man hat 9 bis 10 Dokumente. Man geht davon aus, da gibt es überhaupt keine großartige Kritik dran, dass das auch tatsächlich so passiert ist. Man glaubt diesen historischen Schriften, die sind belegt. Das Gleiche gilt für die römische Geschichte. Also das, was du im Geschichtsunterricht über Römer liest, kommt zum großen Teil daher. Auch da liegen 900 Jahre dazwischen. Man hat 20 Abschriften, sind schon ein paar mehr. Das Neue Testament, geht man von aus, dass es 40 bis 100 nach Christus diese Bücher verfasst wurden. Man hat die ältesten Schriften, die man gefunden hat, sind 130 nach Christus geschrieben worden. Die hat man gefunden. Und das komplette Neue Testament ist 350 nach Christus. Diese Schriften hat man. Das heißt, dazwischen liegt eine Zeitspanne von 300 Jahren und man hat mehr als 5000 griechische, 10.000 lateinische und 9.300 andere Handschriften aus anderen Sprachen. Niemand zweifelt diese Geschichte an. Niemand zweifelt den Gallischen Krieg an, so wie er dort beschrieben ist. Und hier, ich glaube, wir haben Grund zu glauben, dass das, was dort beschrieben ist, diese historischen Dokumente, die Wahrheit beschreiben. Dass die neutestamentlichen Berichte zuverlässig sind. Das hat sich nicht einfach nur irgendjemand ausgedacht und was Nettes zusammengeschrieben, sondern es ist letztlich glaubenswerte Berichte. Und trotzdem gibt es ja die unterschiedlichsten Theorien. Ja, mit Jesus, also die Auferstehung, wirklich? Also gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten? Ja, so ein bisschen in den Schriften rumfuschen. Und dann gibt es, ich habe euch mal 3 Theorien mitgebracht. Die erste, Jesus war scheintot. Ja, also der ist zwar hingerichtet worden, den hat man ans Kreuz genagelt, vorausgepeitscht. Man hat ihm noch die Nägel durch die Hände und durch die Ferse getrieben. Und man hat ihm noch einen Speer in die Seite gestochen. Dann hat man ihn ins Grab gebracht, aber der war nur scheintot. Also erstens, die Römer wussten, was sie machen. Und dann hätte ich gerne eine Erklärung dafür, wie geht denn das, dass jemand so gefoltert ist, 3 Tage in der Grabkammer liegt und hinterher noch einen tonnenschweren Stein beiseite rollt, ohne medizinische Versorgung, ohne irgendwas. Also das haut nicht hin. Oder eine andere Theorie ist, hey, die Jünger wussten ja, okay, Jesus sagt, er ist auferstanden. Und deswegen haben sie den Körper geklaut. Das Ding ist, die Apostel predigen nach der Auferstehung Jesu. Sie sagen immer wieder, hey, Jesus ist auferstanden. Petrus, der nach der Kreuzigung irgendwie da steht und sagt, okay, ich gehe zurück zu meinem alten Job. Nach der Auferstehung sagt er, hey, nachdem er Jesus begegnet ist, dieser ist auferstanden. Und all die Apostel, die Jünger, die weichen nicht zurück. Sie werden herzitiert und gesagt, ihr werdet darüber schweigen. Aber nein, sie lassen nicht davon ab, sie sprechen weiter darüber, dieser ist auferstanden. Und sie werden letztlich zu Märtyrern. Also wenn diese Theorie stimmt, dann wäre es so, A, wären die Apostel und die Jünger ziemliche Lügner und die wären so doof, sich für eine Lüge hinrichten zu lassen, von der sie nichts haben. Und eine andere Theorie ist, die Juden oder die Römer haben den Körper Jesu vorsorglich in Verwahrung genommen. Ja, weil sie damit rechnen mussten, okay, es wird hinterher gesagt, dieser Jesus ist auferstanden. Ja, aber genau das ist ja passiert. Hinterher wurde gesagt, dieser Jesus ist auferstanden. Und hätten die Juden und Römer das dann mitgekriegt und sie hätten die Leiche, ja, dann hätte man die Leiche hervorgeholt und gesagt, hey, guck mal, hier ist er, der lebt gar nicht. Also das, was die Römer und Juden damals nicht gesagt haben, ist eigentlich sogar noch eine Bestätigung für das, was wir in der Bibel lesen, an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben. Nach seiner Auferstehung wird im Neuen Testament 10-mal davon berichtet, wie Jesus unterschiedlichen Menschen und Personengruppen begegnet. Und die Leute sind häufig überrascht. Also das, wenn du eine Story schreiben würdest, wird das anders klingen. Jesus rügt sogar einige Leute, weil sie ihn für einen Geist halten. Der englische Jurist Sir Edward Clarke schrieb zum Osterereignis, als Jurist habe ich mich längere Zeit mit den Zeugnissen für die Ereignisse von Ostern befasst. Sie stellen in meinen Augen einen schlüssigen Beweis dar. Oft genug habe ich am obersten Gerichtshof ein Urteil aufgrund von nicht annähernd so zwingenden Indizien herbeigeführt. Tatsachen fordern Erklärungen ein. Ein zuverlässiges Zeugnis ist immer schlicht und nicht auf Effekt aus. Von solcher Art ist die Überlieferung von der Auferstehung im Neuen Testament. Und als Jurist kann ich sie bedenkenlos annehmen, als das Zeugnis zuverlässiger Menschen in Bezug auf Dinge, die sie auch beglaubigen konnten. Das heißt, die Berichte sind so glaubwürdig, dass aus seiner Sicht, aus der Sicht eines Juristen, der Tag für Tag Gerichtsurteile fällt, sagt, es gibt keinen Grund, das nicht zu glauben. Es ist so schlüssig. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir mitnehmen dürfen. Wir haben Grund zu glauben, wir haben Grund zu feiern, die Auferstehung unseres Herrn an Ostern. Es ist nicht eine schöne, fromme Geschichte mit so einem Happy End, sondern es ist das, was tatsächlich passiert ist, was Auswirkungen in unserem Leben hat. Und ich finde, den großartigsten Punkt, den wir dort haben, ist, wir können die Auferstehung nicht nur feiern, sondern letztlich können wir sie selber erleben. In Römer 8 heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so, wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Wir haben die Gewissheit, dass durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi der Geist Gottes in uns wohnt, die Beziehung wieder möglich ist. Und wir dürfen die Hoffnung haben, dass nach unserem Tod ein Leben in Ewigkeit bei Gott beginnt. Amen.